MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
Ja, auch wenn ein Wetterhoch in diesen Tagen nochmal für sommerliches Flair sorgt, wir können ihn nicht aufhalten, den Erkältungs-Corona- und Grippeherbst. Und für genau diese Mischung an Sommer und Herbst sorgen wir in dieser Ausgabe von Kekules Gesundheitskompass, blicken auf Aktuelles zu Covid-19 und auf etwas, das sich meist mit kühleren Temperaturen erledigt, die Mücken, spezielles Thema heute, die Tigermücke. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Also langsam kommt es wieder näher. Das Schniefen, das Schneuzen und Husten, die ersten Infektionen werfen Dienstpläne und Vorhaben um. Und mittendrin das Coronavirus, steigende Infektionszahlen durch Stratus. So liest man es hier und da. Diesen Namen hat die aktuelle Variante. Stratus dominiert das Infektionsgeschehen und Nimbus ist derzeit die zweithäufigste Variante. Da stellen sich direkt zwei Fragen. Warum Wolken? Und warum finden gestandene Virologen diese Namensfindungen eigentlich seltsam?
Naja, ich finde es seltsam. Bei den Kollegen habe ich mich jetzt noch nicht so rumgehört. Man kann sich das mal grundsätzlich so, dass wir auf die Wolken kommen, gleich zu sprechen. Man kann sich das so vorstellen, so ein Virus muss sich ständig anpassen. Das ist ja im Dauerstress, weil das Immunsystem der Menschen, die es gerne befallen möchte, ständig dazulernt. Und immer lernt, wie so ein Virus aussieht. Und genau mit dem gleichen Trick kommt man beim nächsten Mal nicht an. Also muss man sich ein bisschen verändern, sozusagen am Immunsystem vorbeischummeln. Immunflucht nennen wir das dann, damit man im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr wieder eine schöne Welle machen kann. Sozusagen über den gleichen Gag lachen ja auch im Fernsehen die Zuschauer selten zweimal.
Tut mir leid.
Obwohl man noch wartet. Und hier ist es so, das Virus muss sich verändern, wie alle anderen auch, um überhaupt alle paar Jahre wieder eine Infektion machen zu können. Und das kennen wir ja, Erkältungskrankheiten aller Art kann man mehrmals kriegen. So typischerweise hört der Immunschutz gegen so eine Erkältung nach 2 Jahren auf. Das gilt auch für andere Coronaviren und für Erkältungsviren, für Schnupfenviren rauf und runter. So 2 bis 3 Jahre hält es an und dann kommt ein neuer Erreger. Der Immunschutz ist auch nicht mehr so gut und dann kriegt man es halt leider nochmal. Und diese Untervarianten, die dadurch entstehen, also das ist quasi so eine genetische Verzweigung, die man sich so vorstellen kann wie kleine Äste an einem Baum. Ja, das gab den Stamm, das war mal SARS-CoV-2 vor langer Zeit und das hat sich dann immer weiter verzweigt und die meisten Äste sind abgestorben und Zweige sind abgestorben, weil die sich nicht weiter vermehren konnten, nicht weiter ausbreiten konnten. Und jetzt gibt es nur noch diese Nachkommen von Omikron. Und bei Omikron insbesondere gab es eine Untervariante, die hieß JN.1. Das war vor einiger Zeit mal eine wichtige Variante und die hat sich weiter verästelt. Und jetzt gibt es halt, sage ich mal so, alle halbe Jahr eine neue Version. Und die, wenn die gut genug ist, setzt sich dann durch weltweit, wenn sie etwas besser Immunflucht machen kann als ihre Vorgänger. Dafür interessiert sich bei Schnupfenviren wahrscheinlich kein Schwein, wenn ich mal so sagen darf. Aber es gibt so ein paar fleißige Leute, die bei X und früher Twitter irrsinnig viele Follower inzwischen haben, weil sie Namen für diese Untervarianten haben. Also wenn jetzt irgendwas JN.1.11.1.1.1.3.8.1, das ist eine echte Bezeichnung, die ich
wirklich
jetzt genannt habe. Ja. Wenn etwas so heißt, ja, ist es natürlich für Virologen aufschlussreich, weil wir gucken da drauf und sehen sofort, aha, das ist ein Nachfahre von JN1 und der hat sich da hinten an der letzten oder vorletzten Stelle nochmal verzweigt. Für Leute, die Zeitungen lesen, ist das vielleicht ein bisschen zu viel Tinte und deshalb gibt es eben so jemanden, der speziell, der heißt Ryan Gregory, ist inzwischen weltbekannt, weil er einfach irgendwie die Schnapsidee hatte, diesen Untervarianten immer mehr oder minder dramatische Namen zu geben.
Das ist ein ganz neues Berufsfeld.
Wir haben früher mal gelästert über Kraken hier im Podcast. Ich habe mich ehrlich gesagt über diese selbsternannten Virusjäger schon öfters mal lustig gemacht hier. Und das hieß mal Kraken und ich weiß die anderen gar nicht mehr auswendig, weil ich mich auch irgendwie weigere da mitzumachen. Aber dann rufen halt die Journalisten an und sagen, ja, was ist denn mit Nimbus, was ist denn mit Stratus, was ist denn mit sonst was? Und dieser Mensch, der hat halt jetzt irgendwie die Idee gehabt, nachdem irgendwie die Meeresweichtiere, Mollusken ausgegangen sind, die Kopffüßler ausgegangen sind, müssen es jetzt mal Wolken als nächstes sein. Nimbus klingt ja auch irgendwie gruselig für Leute, die nicht wissen, dass das eine Bezeichnung für eine Wolke ist. Hm. Und Stratus, was ist denn das? Wahrscheinlich heißt der nächste dann Cirrus, das klingt wie Leberzirrhose. Ist aber auch eine Wolkenart natürlich. Keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, das ist völlig wurscht auf gut Deutsch, weil das heißt einfach nur, dass das Virus sich ständig genetisch ein bisschen verändert. Es wird dadurch aber nichts Neues. Es ist sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen und im Grunde genommen ist es immer noch das alte Omikron, was dahinter steckt, eine Untervariante von Omikron. Und von der Gefährlichkeit her hat sich überhaupt nichts dadurch verändert. Das Einzige, was man sagen kann, solange dem Virus immer wieder neue Untervarianten einfallen, wird es halt nicht weggehen. Mhm. Aber das wäre ja schon fast das erste Erkältungsvirus, was irgendwann verschwindet.
Und da müssen wir trotzdem noch darüber reden, rasierklingenartig, so werden die Halsschmerzen beschrieben. Sind das sehr sensible Patientinnen und Patienten, die da befragt wurden oder ist da irgendwas dran?
Das klingt natürlich toll, wenn jemand sowas irgendwie in die Zeitung schreibt. Das war, glaube ich, so ein Boulevardblatt in den USA. Mhm. Da hat wahrscheinlich irgendein, was weiß ich, sensibler Mensch, wie Sie richtig sagen, im Zweifelsfall ein männlicher Patient.
Das haben Sie gesagt. Das war so,
Razorblade throat, hat er gesagt. Mhm. Razorblade, ja. Und das wird dann irgendwie, Journalisten brauchen ja auch was, worüber sie schreiben. Wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, bei Corona sind ja auch die Wissenschaftsredaktionen ziemlich aufgepeppt worden und die Leute sitzen jetzt zum Teil immer noch da. Und jetzt ist es so, dass sie, sowas verbreitet sich dann weltweit. Also bei diesen angeblichen rasierklingenartigen Halsschmerzen, die in allen deutschen Medien zitiert werden, auch im Zusammenhang mit Stratus, muss man erstens sagen, die sind nicht bei Stratus, sondern bei der vorherigen Variante Nimbus mal beschrieben worden. Auch nur in dem Sinn beschrieben, dass irgendwelche Patienten das irgendjemandem gesagt haben. Dann haben es alle voneinander abgeschrieben. Das ist leider auch heutzutage im Internet ja so, dass da sehr viel mit Copy-Paste gemacht wird. Es ist nie fachlich gezeigt worden, nie wissenschaftlich oder medizinisch sauber gezeigt worden, dass die Symptome sich irgendwie verändert hätten. Also es sind genau die gleichen Symptome und man beobachtet das natürlich sehr genau, weil man ja insbesondere sehen will, ob es irgendwie schlimmer wird, ja, oder ob es eben zum Beispiel neue Symptome gibt. Viele sind ja weggefallen, die Sache mit dem Geruchsverlust gibt es heute kaum noch, aber und auch diese sehr schweren Verläufe gibt es kaum noch, aber deshalb schaut man genau hin und die Fachleute, die da genau hinschauen, haben absolut keinen Unterschied feststellen können bei der Symptomatik. Das heißt, auch wenn das neue Namen sind, wird durch diese neuen Subvarianten die Krankheit kein Stück schlimmer.
Und das heißt auch, dass, sofern mein Antigen-Schnelltest nicht abgelaufen ist, dass der weiterhin noch funktioniert?
Die funktionieren weiterhin, wenn man gerne einen machen möchte. Das kann schon sinnvoll sein, ja. Wenn man jetzt wirklich die Oma im Altersheim besucht oder Familienangehörige hat, die besonders gefährdet sind, oder es gibt eine Schwangere in der Familie, die nicht geimpft ist und sich nicht impfen lassen will, obwohl die STIKO das ja empfiehlt, dann sollte man natürlich entweder um diese Menschen einen großen Bogen machen, oder wenn man eben weiß, ich habe jetzt irgendwie Halsschmerzen, ob die rasierklingenartig sind oder nicht, dann macht man halt mal einen Schnelltest. Es ist natürlich auch nicht so toll, eine Schwangere zum Beispiel mit Influenza anzustecken. Das ist auch nicht viel besser. Es ist ja nicht so, dass diese Coronaviren oder speziell diese Omikron-Untervariante von SARS-CoV-2 jetzt ein außergewöhnliches Risiko für Schwangere wäre. Also das macht ja keine Mutationen oder Ähnliches, keine Erbgutveränderungen. Es ist aber so, dass wenn Schwangere zum Beispiel krank werden, haben sie eine höhere Tendenz zu schwereren Verläufen bei dieser Erkrankung, auch bei anderen Virusinfekten. Das hängt mit dem umgestellten Stoffwechsel wahrscheinlich zusammen. Die sind ja häufig so an der Grenze zum Diabetes. Die haben so eine diabetesartige Veränderung des Stoffwechsels. was normal ist bei Schwangeren. Und dadurch, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die Verläufe schwerer sind. Das kennt man auch von Diabetikern oder auch von Übergewichtigen. Und Schwangere legen ja auf der Waage meistens auch so einiges zu. Bei den Varianten kann ich vielleicht für die, die da immer noch sich aufschrecken lassen von den Medien, gegen die man einfach nicht ankommt. Ja, also mit dem Podcast hier sind wir ja in der Minderheit. Und wenn jetzt alle von Stratus reden und aufgeregt sind, also es gibt ja die, das, was man da jetzt hat, ist nicht einmal, ist eine Variante unter Beobachtung. VUM heißt das. Da gibt es insgesamt 7 weltweit, die gerade von der WHO beobachtet werden. Das heißt aber nichts weiter, als dass man es beobachtet, weil man annimmt, dass die Fallzahlen weiter steigen. Nur wenn die Variante jetzt ganz besondere Merkmale hat, zum Beispiel wenn man Angst hätte, dass Impfstoffe nicht mehr wirken könnten, dann wird die befördert zur VOI, das ist dann eine Variant of Interest, also eine Variante, die besonderes Interesse hervorruft. Da gibt es im Moment nur eine einzige, die heißt JN1 und das war einer der Vorläufer dieser aktuellen Variante. Also diese Stratus-Variante heißt bei den Fachleuten XFG, 3 Buchstaben statt der vielen einzelnen Ziffer, und das X vorne heißt, dass es eine Rekombination aus 2 anderen Linien ist. Das sind 2 Unterlinien von diesem JN1, die da sich miteinander gekreuzt haben und auf diese Weise diese neue Variante gemacht haben. Der Vorläufer ist also eine Variante unter Beobachtung gewesen. Den gibt es nur noch wenig eigentlich. Und dann, was eigentlich relevant wäre, sind die Variants of Concern, die VOC. Das ist dann sozusagen die oberste Stufe. Das war zum Beispiel Alpha, was wir mal hatten, und Delta, wenn man sich düster erinnert, während der Pandemie. Omikron war am Anfang auch eine Variant of Concern, bis man dann gemerkt hat, dass die eben keine schweren Verläufe mehr macht oder sogar leichtere Verläufe als die Vorgänger macht, sodass wir im Moment weltweit keine einzige Variante, besorgniserregende Variante haben, also Variant of Concern, nur eine einzige Variant of Interest und 7, die unter Beobachtung sind, und eine davon ist eben jetzt diese aktuelle XFG-Variante, die den Spitznamen Stratus bekommen hat.
Kennen Sie Dorothee Schumacher?
Nein, ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die Schumacher hieß, aber Dorothee kenne ich jetzt nicht.
Aber Dorothee Schumacher ist eine unserer Hörerinnen, hat uns eine E-Mail geschrieben an gesundheitskompass@mdraktuell.de und blickt auch auf die Impfsaison voraus, wie sie schreibt. Wie gut trifft der neue Comirnaty-Impfstoff die aktuell vorherrschende Variante Stratus? Das ist Ihre Frage. Und nebenbei gibt es auch noch ein Lob bei dieser Gelegenheit bei allen Beteiligten für den Gesundheitskompass, der mir schon in vielen Fällen Orientierung gegeben hat. Ein Dankeschön. Viele Grüße.
Sehr gute Frage. Das ist natürlich die wichtige Frage, die sich auch die Fachleute hier gestellt haben bei der Risikobewertung dieser neuen Variante. Also es ist so, dass ich habe schon angedeutet, das ist eine Kreuzung aus 2 verschiedenen. Der eine hieß LP812 und der andere hieß LF7. Das musste ich jetzt selber ablesen, sowas weiß ich dann doch nicht auswendig jedes Jahr. Und daraus hat sich dann als Kombination, als Mischung sozusagen dann diese neue Rekombinante gebildet. Es sind aber alles Nachfolger, kann man sagen, von diesem JN1, was schon lange unter Beobachtung ist. Was bedeutet es? Der Impfstoff, den wir im Herbst haben, der jetzt aktuell gerade ausgeliefert wird, der ist quasi gerichtet, das ist damals so empfohlen worden, gegen LP81. Das ist eine, wenn Sie so wollen, ein Großvater von der aktuellen Stratus-Variante. Und da gibt es dann natürlich noch den mütterlichen Teil, und das Ganze ist inzestuös, weil die Urgroßeltern dann doch irgendwie aus der gleichen Familie sind. Oder andersrum gesagt, die Veränderungen sind minimal. Die gegen einen unmittelbaren Vorläufer ist dieser Impfstoff, der jetzt im Herbst ausgeliefert wird, hergestellt worden, darauf sozusagen speziell abgerichtet worden. Und deshalb ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Wirkung sehr gut sein wird. In dem Sinn, dass es keine Wirkungsabschwächung durch diese neue Variante gibt. Da kann man, natürlich weiß man es wirklich dann erst nächstes Jahr im April oder Mai, wenn die Welle durch ist. Aber man kann im Labor so Versuche machen, dass man quasi die Oberfläche dieser Variante künstlich auf Zellen draufbringt. Man macht so eine Art künstliche Viren, bastelt man zusammen und lässt sie dann reagieren mit Blutplasma von Patienten, die schon geimpft wurden oder die gegen andere, die andere Varianten schon mal als Erkrankung bekommen haben und deshalb Antikörper im Blut haben. Und dann schaut man, wie stark die Antikörper oder wie stark die Abschwächung dieser Bindung der Antikörper ist durch diese neue Variante im Vergleich zu dem, was es früher gab. Und da ist der Unterschied absolut minimal. Also es ist so, dass es zwar deutlich weniger Immunschutz gibt, also der Immunschutz ist ungefähr um den Faktor 1,9 gesunken. Das ist schon ganz gehörig und erklärt, warum die neue Variante sich so schön ausbreitet. Aber die Impfungen, so wie es jetzt aussieht, werden auf jeden Fall genauso anschlagen wie vorher. Heißt natürlich nicht, dass man 100% vor der Infektion geschützt ist. Leider liegt die Schutzwirkung vor der Infektion, weiß man nicht genau, heißes Thema, aber ich sag mal von der Größenordnung vielleicht bei 30-40% inzwischen. Irgendwo in dem Bereich dürfte das sein. Und die Schutzwirkung vor Hospitalisierung, da muss man immer unterscheiden, ist es jemand, der jetzt zum ersten Mal die Impfung kriegt oder ist der jetzt schon mal geboostert, sind es junge oder alte Menschen. Aber man kann sagen, schwere Verläufe, Hospitalisierung und Todesfälle, da gibt es auf jeden Fall noch eine Schutzwirkung. Also die ist nicht mehr bei paar 90%, wie das mal am Anfang der Pandemie war, sondern eher wahrscheinlich im Bereich von 50%. Aber es ist eine messbare, deutliche Schutzwirkung. Und ich sag mal, jemand, der sich einfach vor diesen Erregern schützen muss, vielleicht eine Schwangere, die sagt, ich möchte mich impfen lassen. Ich persönlich habe da ein bisschen Vorbehalte bei Schwangeren, aber die Empfehlung ist ja klar im Raum von der STIKO zu sagen, Schwangere sollen geimpft sein. Oder natürlich alle mit Risikofaktoren oder ich pflege jemanden vielleicht, der schwer krank ist und Krebs hat oder ähnliches und ich will den auf keinen Fall anstecken oder zumindest die Wahrscheinlichkeit für die Ansteckung etwas reduzieren. Einen sicheren Schutz vor Ansteckung gibt's ja leider nicht durch die Impfung. Und jemand, der dann sagt, okay, ich will mich impfen lassen, da hat man einen gewissen kleinen Schutz, den man sich erkauft. Insbesondere, wenn man jetzt im Herbst nochmal boostern lässt. Die meisten haben ja schon mal eine Infektion hinter sich gehabt oder mehrere. Und wenn man sich im Herbst mal boostern lässt, dann ist das für die Leute, die ein besonderes Risiko haben oder die einfach sehr alt sind. Ich sag mal, über 70 ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Mit ja, boostern ist gut. Über 60 empfiehlt es die STIKO in Deutschland, über 65 empfehlen es die Amerikaner. Also Sie sehen schon, da weiß man nicht genau, ab wann jemand ein Alter wirklich alt ist. Hat sich vielleicht auch geändert. Also ich zum Beispiel bin überhaupt nicht alt,
ja, ist obwohl ja auch ein ich Gefühl, auch über 65,
ja. Bin ja auch über 65. Ja. Aber muss man auch sagen, wenn Sie so rumschauen, jetzt bei den 70-Jährigen, da gibt es ja ein paar, die noch topfit sind und andere haben schon 1000 Wehwehchen und Krankheiten und pfeifen aus dem letzten Loch, weil sie vielleicht ihr Leben lang geraucht haben und COPD haben und Ähnliches. Also das muss man sehr individuell eigentlich sehen, aber diese allgemeine Empfehlung, dass alte Menschen sich nochmal boostern lassen sollen, wenn sie grundsätzlich nicht Vorbehalte gegen Impfungen haben oder gegen diesen Impfstoff haben, dann die Empfehlung ist eigentlich richtig und das sollte man dann machen.
Über Impfungen sprechen wir auch gleich noch, wechseln jetzt aber das Thema. Ebenfalls aktuell und vor allem regionaler werdend ist das Thema der Tigermücke. Vertreter ihrer Art wurden zuletzt in Dresden entdeckt. Die sächsische Landeshauptstadt ist ja auch bekannt als Elbflorenz, aber auch die sozusagen echten Italienurlauber, die werden vom Auswärtigen Amt gewarnt, eben wegen der Tigermücke. Was ist das für ein Tier, Herr Kekulé, und warum ist es für Virologen so spannend?
Ja, die Tigermücke gehört natürlich den Mikrobiologen erstmal. Ich bin aber auch Mikrobiologe, ich darf die also auch besprechen. Alles, was größer als eine Mücke ist, ist dort irgendwie nicht mehr so mikrobiologisch, aber Mücke ist gerade noch so im Bereich der Mikrobiologie drinnen. Das ist, warum ist die so spannend? Wir haben ja eigentlich bei uns so die gemeinen europäischen Hausmücken, die gehören meistens zu der Spezies Culex. Da gibt's oder zu der Gattung Culex und da gibt's verschiedene Spezies. Und dann gibt's unangenehme Mücken, die zum Beispiel in Afrika und in Asien Dengue-Virus und ähnliches übertragen, auch in Südamerika. Die gehören zu einer anderen Familie oder zum anderen Genus. Die heißen Aedes. Aedes aegypti ist da so der Klassiker, der zum Beispiel Dengue-Fieber, also das Tropenfieber, übertragen kann und auch ein paar andere unangenehme Erkrankungen. Und der tut uns den Gefallen, dass es dem bei uns in Europa viel zu kalt ist. Der will hier nicht leben. Und jetzt hat der aber, wenn Sie so wollen, ein Geschwister. Das heißt Aedes albopictus. Albopictus, da sind also offensichtlich irgendwelche weißen Zeichnungen drauf auf dem Aedes. Und diese weißen Zeichnungen heißen eben, das ist eine ziemlich schwarze Mücke, die sieht relativ schwarz aus, ist von der Größe vielleicht so gefühlt ein bisschen größer als eine klassische Kulex-Mücke, wie wir die sonst so kennen, und hat schöne weiße Streifen, also so einen weißen Streifen zwischen, weißen Punkt eigentlich zwischen den Augen und so einen weißen Streifen, länglichen Streifen auf dem Rückenschild und weiß gestreifte schwarze Beine. Also ist eigentlich ziemlich stylisch. Und der kommt aus Asien, ist aus Asien importiert, gilt als importierte Art. Und diese Mücke, die kann leider bei unseren Temperaturen ganz gut gedeihen und macht jetzt das Gleiche wie sein tropischer Bruder Aedes aegypti, nämlich, dass sie bei uns in der Lage ist, Krankheiten zu übertragen, rein theoretisch Dengue-Fieber zum Beispiel, dann diese unangenehme Krankheit, von der man zurzeit oft liest, Chikungunya-Fieber. Und Zika, was vor einiger Zeit mal im Gespräch war. Das heißt also, diese Mücke, die kann im Gegensatz zu unserer heimischen Mücke eben Krankheiten übertragen, die bei uns bisher überhaupt nicht vorkommen, kann man mal so grob sagen. Und dadurch ist die Gefahr, dass Virusinfektionen, die man bisher nur aus dem Lehrbuch der Tropenkrankheiten kennt, bei uns in Europa jetzt zunehmend heimisch werden. In Südeuropa ist es schon soweit und das wandert mit der Klimaveränderung so nach und nach nach Norden.
Wenn Sie sagen, dass diese Tiere die Krankheiten übertragen können, heißt es ja im Umkehrschluss auch, dass die per se nicht in sich haben.
Ja, das ist so. Also man muss da immer ein bisschen unterscheiden, also wenn je nach Virus, aber das, was zurzeit viel diskutiert wird, ist das Chikungunya-Virus. Das wird von Mensch zu Mensch eigentlich übertragen und die Mücke ist dazwischen geschaltet. Man nennt es dann auch einen Vektor. Die muss einen Menschen stechen, holt sich da das Virus. Das Virus gedeiht dann in der Mücke eine Weile und wird dann auf den nächsten Menschen, wenn die Mücke nochmal zusticht, übertragen. So ähnlich wie bei Malaria, da kennt man das ja auch. Das ist eine andere Mücke, die heißt Anopheles, aber da wäre das dann so ähnlich. Das heißt, damit es zu einer Ausbreitung einer solchen vektorübertragenen Erkrankung kommt, braucht man eigentlich drei Dinge. Man braucht erstens den Vektor, das ist ein Teil, also die Mücke muss überhaupt erstmal, eine geeignete Mücke muss überhaupt erstmal da sein. Da würde ich mal sagen, müssen wir leider einen Haken dahinter machen. Diese Tigermücke wird in Deutschland zunehmend beobachtet, zumindest im Süden und zumindest in heißeren Regionen. Zweitens muss es Menschen geben, in dem Fall bei Chikungunya Menschen geben, die infiziert sind. Und zwar in größerer Zahl, sonst kommt es da ja nicht zu einer wesentlichen Übertragung. Und das gibt's bei uns schon mal nicht. Also das ist wirklich ganz selten, dass jemand so eine Infektion hat. Es gibt in Europa, Italien, Frankreich gibt es zurzeit so Ausbruchsherde. Aber das ist dann immer so gelaufen, da hat jemand eine importierte Infektion irgendwo aus dem Ausland mitgebracht. Dort dann in seinem engsten Umkreis, weil er halt in so einem Gebiet lebt, wo viele Mücken unterwegs sind, ganz viele andere Menschen angesteckt, sodass dann so eine kleine Population von infizierten Menschen da ist. Und dann kommen halt diese Mücken und wenn dann ausgerechnet in der Zeit, wo diese paar Menschen dann infiziert sind, viele Mücken unterwegs sind, die von Mensch zu Mensch fliegen, dann kommt es halt zu so lokalen Ausbrüchen, wo dann mal 30, 50, 100 Menschen infiziert sind. Diese Herde, die bestehen meistens nur ganz kurz. Also das ist in Europa anders als in Afrika oder asiatischen Regionen, wo man dann Dauerherde hat, sondern das ist ein kurzer Herd, der macht eine Zeit lang natürlich Probleme, auch für die Gesundheitsbehörden. Und dann werden natürlich die Menschen, die krank sind, irgendwie ins Krankenhaus gebracht, wo die Klimaanlagen laufen, wo hoffentlich nicht ständig die Mücke am Stechen ist. Und dadurch hat die dann kein Futter mehr, virologisch gesehen. Blut saugen kann sie natürlich schon noch, aber sie sticht niemanden mehr, der infiziert ist. Sodass eigentlich bei uns das zwar ein Problem ist, was zunimmt, was man als Arzt beachten muss, vielleicht auch wissen muss, wenn man in Regionen fährt, wo gerade so ein Ausbruch im Moment ist, ja, dass man dann nicht dummerweise gerade da zum Zelten geht. Aber es ist ein wirklich nach wie vor seltenes Problem und das wird in Europa auch immer so sporadisch bleiben. Es wird immer dabei bleiben, dass es kleine Herde gibt, wo zum Beispiel Chikungunya ausbricht. Anderes Virus ist West-Nil-Virus, das ist West-Nil-Fieber, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Da gibt es nur die kleine Ergänzung, dass da das nicht von Mensch zu Mensch über den Vektor übertragen wird, sondern typischerweise vom Vogel auf den Mensch. Da gilt aber dann das Gleiche, da müssen in der Gegend dann wirklich in unmittelbarer Nähe Vogelpopulationen sein, die im großen Stil infiziert sind mit diesem West Nil-Virus. Und dann kommt es eben zu Ausbrüchen. Also in der Po-Ebene in Norditalien zum Beispiel, wo es ja ständig regnet, da sind viele Mücken unterwegs und da hat man auch diese Probleme Chikungunya und West Nil-Fieber schon seit einiger Zeit beobachtet.
Könnten Sie uns noch mal erklären, wie sich Chikungunya-Fieber äußert, wie unangenehm das ist?
Ich kann es nicht als Patient berichten, weil ich es noch nicht hatte.
Das ist gut, ja.
Aber, das ist gut. Aber was alle sagen, das heißt, also der Name ist irgendwie, heißt Knochenbrecherkrankheit. Ich habe mal vergessen, in welcher Sprache. Und Knochenbrecherkrankheit, deshalb, weil man in dem Moment, wo man wirklich dieses erste auf Beginn der Krankheit hat, fühlt man sich so ähnlich wie bei einer Grippe. Da hat man ja manchmal so Muskel- und Knochenschmerzen, wenn die kommt. Auch bei Covid gab es das früher häufiger, dass man so ein allgemeines Krankheitsgefühl mit so richtigen körperlichen Schmerzen dazu hat. Und dass dieser körperliche Schmerz, dass die Muskeln und die Knochen irrsinnig wehtun, auch die Gelenke wehtun, das ist typisch für Chikungunya. Und das kann ganz, ganz schlimm sein, also dass die wirklich tagelang dann wirklich Schmerzmittel in großer Dosis brauchen, weil das wirklich kaum erträglich ist. Und einige dieser Patienten, das ist der Grund, warum Ärzte sozusagen das auch dann wirklich ernst nehmen müssen, entwickeln eine Gehirnentzündung, eine Enzephalitis. Da befällt dieses Virus wirklich direkt auch das Gehirn, aus Gründen, die wir nicht genau verstehen. Und das kann dann schwere Folgeschäden nach sich ziehen. Manche sterben dann auch. Also bei denen, die jetzt richtig schwer krank werden mit voller Symptomatik, liegt die Sterblichkeit, ich glaube, so bei 5% in der Größenordnung. Also schon relativ hoch. Wobei man sagen muss, es gibt auch ganz viele leichte Verläufe, die gar nicht registriert werden. Und drum ist diese scheinbar hohe Sterblichkeit, wie wir sagen, so ein Surveillance-Artefakt. Das heißt, man registriert einfach nur die Fälle, die im Krankenhaus landen oder denen es besonders schlecht geht. Und von denen sterben dann halt so viele. Aber wenn man jetzt alle, die irgendwie mal infiziert wurden und gar nicht zum Arzt gingen, damit zusammennehmen würde, dann wäre bei Chikungunya natürlich die Sterblichkeit viel, viel geringer. Das heißt, in der großen Masse eigentlich keine so schlimme Erkrankung, aber die schwer krank werden, die interessieren sich natürlich dann nicht mehr für die Statistik, wenn sie deswegen auf der Intensivstation sind. Und wir haben auch in dem Sinn keine spezielle Therapie. Also es gibt nur gegen ganz wenige Viren überhaupt richtige antivirale Mittel, so wie es Antibiotika gegen Bakterien gibt. Und hier bei Chikungunya gibt es einfach nichts. Da kann man nur mit der normalen Intensivtherapie hoffen, dass der Patient wieder gut wird. Einige wenige haben auch chronische Verläufe. Also das ist sonst bei Virusinfektionen eigentlich nicht so häufig, aber bei Chikungunya gibt es das, dass sie zum Teil diese Knochenschmerzen und Gelenkschmerzen noch monatelang haben. Das heißt, also wenn man es vermeiden kann, ist schon besser.
Nun kann man ja aber nicht immer vermeiden, dass man von so einem kleinen Wesen gestochen wird. Es sei denn, man läuft in so einem Ganzkörpernetz herum, dann könnte das schon funktionieren. Aber Impfung ist ein großes Thema. Aber je nachdem, wo man auf der Welt lebt, ist ein Impfstoff erlaubt oder nicht? Könnten Sie das mal aufdröseln, dieses Paradoxon mit den USA, mit der FDA und mit der Europäischen Arzneimittelagentur?
Ich kann es ein bisschen berichten. Wirklich erklären kann ich es nicht. Also ich schüttle okay, da den Kopf, ja, sage ich mal vorne weg als Spoiler. Also es ist so, es gibt mal grob gesagt zwei Impfstoffe. Und der eine, der in der Riesendebatte ist, rauf und runter, der heißt X-Schick. Also X wohl irgendwie, weiß ich nicht, aber Schick von Chikungunya und nicht von Schickeria. Und der wird von Valneva hergestellt. Da ist es so, dass ein Lebendimpfstoff ist. Also Lebendimpfstoff heißt, das kennen wir auch von Masern, Mumps, Röteln, das heißt, dass das ein Virus ist, was noch vermehrungsfähig ist, was aber durch entsprechende Behandlungen so abgeschwächt wurde, dass es keine Krankheit mehr macht. Das sind eigentlich immer sehr stark wirksame Impfstoffe, weil wenn es zu einer Virusvermehrung auch eines solchen abgeschwächten Virus kommt, dann dreht das Immunsystem richtig auf. Also dann gibt es also alle Arten von Immunantwort dagegen und auch lang anhaltende Immunantwort. Und auch bei alten Menschen, wo Chikungunya übrigens besonders schwer verläuft, da ist es dann so, dass diese Impfstoffe besser wirken. Drum ist es eigentlich ein guter Impfstoff. Und ein wirksamer Impfstoff, der aber eben wie viele solcher Lebendimpfstoffe, abgeschwächte Lebendimpfstoffe, doch immer eigentlich gewisse Nebenwirkungen hat. Also man unterscheidet immer so ein bisschen zwischen Reaktogenität und der echten Nebenwirkung bei den Impfstoffen. Reaktogenität ist das, was man ja eigentlich will, dass der Körper auf die Impfung reagiert. Und da ist es so, also einen dicken Arm kriegen da ganz viele von der Impfung. Fieber vorübergehend kriegen auch viele, ist eine sehr häufige Nebenwirkung. Aber eben auch zum Beispiel Kopfschmerzen ist eine häufige Nebenwirkung bei diesem Impfstoff und Magen-Darm-Beschwerden sind auch nicht so selten. Also es ist schon mehr als so das, was man so sonst von Impfungen kennt. Also dieser Impfstoff von Anfang an, seit der Zulassung, das ist noch gar nicht so lange, eigentlich so ein bisschen in der Kritik stand, dass er, die Frage ist, ob das Nutzen-Risiko-Verhältnis da in Ordnung ist. Wird auch nur empfohlen von der Ständigen Impfkommission für Reisen in Endemiegebiete, wo man wirklich weiß, ich muss jetzt da ausgerechnet auf dem Campingplatz zum Zelten gehen, wo alle sich zur Zeit des Virus geholt haben und weil ich da unbedingt hin will und kein Moskitonetz habe, lasse ich mich jetzt impfen. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber es ist letztlich so eine sehr enge Indikation, die man da an der Stelle hat. Und dann hat man eben festgestellt, gleich nach dem Beginn der Impfung, nach der Zulassung eigentlich, gibt es ja bei solchen Impfstoffen dann eine Post-Marketing-Überwachung, insbesondere weil das auch eine Schnellzulassung hier wieder war. Und da hat man festgestellt, Mensch, bei älteren Menschen über 65 kriegt man ganz schön häufig schwere Nebenwirkungen, die so ähnlich aussehen, eigentlich wie eine Chikungunya-Infektion. Also nicht ganz so krass mit schweren Knochenschmerzen, aber die haben zum Beispiel Gelenksentzündungen und ähnliches. Bis hin zu einer Hirnentzündung kommt auch vor und es gab sogar einzelne ganz seltene Todesfälle. Und da hat man dann gesagt, in Europa und auch in den USA, die entsprechenden Zulassungsbehörden haben gesagt, stopp, wir stoppen jetzt erstmal die Impfungen für ältere Personen. Ich glaube, ab 65 Jahre hat man es dann erstmal ausgesetzt und gesagt, nee, das schauen wir uns genauer an. Die Zulassung über 65 für über 65-Jährige wird erstmal widerrufen. Das war besonders blöd für den Hersteller, weil ja dieser Impfstoff speziell für Ältere eigentlich gemacht ist, weil die erstens ein hohes Risiko haben, bei der Erkrankung schwere Verläufe davon zu tragen oder auch zu sterben. Die allermeisten, die an Chikungunya sterben, sind wirklich ältere Menschen über 65. Und weil zweitens eben ältere Menschen ein schlechteres, ein gealtertes Immunsystem haben und deshalb muss man das ein bisschen stärker anschubsen und deshalb braucht man halt oder ist es sinnvoll, diesen Lebendimpfstoff zu haben. Und ausgerechnet bei denen gab es jetzt diese Nebenwirkungen, die so aussahen, als würde deren Immunsystem dieses Impfvirus nicht unter Kontrolle bringen, dass sie so leichte Chikungunya-ähnliche Symptome eben hatten. Und da hat man gesagt, nee, das schauen wir uns an. Ich glaube, das war dieses Jahr im April oder Mai. Und dann gab es eben zwei witzigerweise völlig gegenläufige Entwicklungen. Die Europäer haben jetzt gerade im Juli, Ende Juli gesagt, okay, wir haben es uns angeschaut, wir haben alle Daten ausgewertet. Der Vorbehalt für Impfungen von Personen über 65 wird aufgehoben. Das heißt, hat die entsprechende Kommission der Europäischen Arzneimittelkommission gesagt, wir empfehlen wieder uneingeschränkt für alle Altersstufen die Impfung, weil die Nutzen-Risiko-Bewertung eben günstig ausgefallen ist. Und fast zur gleichen Zeit haben die Amerikaner, die natürlich im Moment politisch etwas anders gepolt sind. Das ist, glaube ich, bekannt, dass der Gesundheitsminister in den USA, Robert Kennedy Jr., dass der die gesamte Impfkommission bei den CDC in den USA ausgewechselt hat, quasi alle rausgeschmissen hat und seine eigenen Leute da reingesetzt hat, deren Qualifikation zum Teil höchst streitbar ist. Und da ist es so, dass die gesagt haben, nee, wir verbieten den Impfstoff ganz. Also die haben nicht nur gesagt, über 65-Jährige nicht mehr, sondern die haben gesagt, wir widerrufen die Marktzulassung für die Vereinigten Staaten. Da darf jetzt überhaupt nicht mehr mitgeimpft werden. Obwohl die im Prinzip auf die gleichen Daten schauen und obwohl die amerikanischen und die deutschen Experten rein theoretisch ja an den gleichen Schulen unterrichtet wurden, nach den gleichen Lehrbüchern gelernt haben, nach dem gleichen Prinzip vorgehen, da passt eigentlich kein Blatt dazwischen. Ist es so, dass hier die sogenannte wissenschaftliche Bewertung jetzt diametral auseinandergeht. In Europa ist der Impfstoff auch für Alte wieder frei zugelassen und in den USA ist es so, dass er ganz verboten wurde.
Gab es solche unterschiedlichen Betrachtungen schon mal?
Nee, also das habe ich noch nie erlebt. Also was es manchmal gibt, ist, dass der eine oder andere zögerlicher ist. Mhm. Ja, also das hatten wir auch bei den Corona-Impfstoffen. Da war es ja zum Beispiel so, dass die Amerikaner ganz früh gesagt hat, ja, da müssen alle Kinder geimpft werden unbedingt. Und ab 5 Jahre war es damals, glaube ich, inzwischen ist es ja schon ab 6 Monate. Und da musste also unbedingt Corona geimpft werden. Da war damals die Ständige Impfkommission in Deutschland eher international eine Ausnahme, dass sie eine Zeit lang gesagt haben, nee, wir sehen das jetzt noch nicht, dass man die Kinder unbedingt auch impfen sollen. Ich habe sie damals im Podcast über den grünen Klee gelobt, dass sie so tapfer sind, bis sie dann selber umgefallen sind. Und das ist ja bekannt, dass die STIKO dann plötzlich eigentlich ohne wissenschaftliche Begründung gesagt hat, jetzt sollen auch die Kinder geimpft werden und sich sozusagen dem internationalen Trend angeschlossen hat. Aber das sind dann immer nur so zeitliche, das war dann so zeitlich verzögert, also mehr so eine Art Regelschwingung, könnte man sagen. Aber hier ist es wirklich so, dass eine grundsätzliche, irgendwie fast hätte ich gesagt ideologische Überlagerung der wissenschaftlichen Beurteilung zu diesen unterschiedlichen Positionen führt. Was die Amerikaner halt sagen ist, wir haben einen Fall, einen einzigen, der war 55 Jahre alt, also nicht über 65, der hatte auch schwere Nebenwirkungen gemeldet und der ist gar nicht mal in Amerika gewesen, sondern im Ausland aus Amerika gesehen. Und das beweist doch, dass das nicht nur ein Problem von Alten ist. Das war jemand, wenn man genauer hinschaut, der hatte Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und hat berichtet, dass ihm irgendwie auch die Augen wehtun. Naja gut, wenn man starke Kopfschmerzen hat, sagt man das vielleicht als Patient. Mhm. Aber mit dieser Schilderung, die für mich als, also das ist ja eigentlich noch kein Grund, so einen Impfstoff gleich vom Markt zu nehmen, ein Fall, aber darauf stürzen sich die Amerikaner, dann haben sie noch 2 andere Fälle und dann sagen sie noch was anderes. Sie sagen, es gibt ja gar keinen Wirksamkeitsbeweis. Wirksamkeitsbeweis heißt, dass man eine richtige klinische Studie hat, kontrollierte klinische Studie. Ein Teil der Patienten kriegt ein Medikament, ein Teil kriegt es nicht. Am besten weiß man nicht genau, wer es kriegt und wer nicht. Und dann vergleicht man, wer sich ansteckt in dem Fall oder wer schwere Erkrankungen kriegt und wer nicht. Und dann macht man eine Statistik und belegt also richtig die Wirksamkeit. Das gibt's beim Chikungunya-Impfstoff nicht. Aus verschiedenen Gründen nicht. Einer ist, dass es insgesamt zu wenig Fälle gibt. Das ist zu sporadisch. Das sind eben nur so wenige Herde, in denen das passiert, und da wäre es eventuell dann auch unethisch. Ich sag mal zum Beispiel ältere Menschen, die ein hohes Risiko haben, die aber da leben, weil da vielleicht ein Landwirt ist oder ähnliches, dann nicht zu impfen und dort die Hälfte zu impfen, die andere Hälfte nicht zu impfen, um mal zu schauen, wie viele sterben. Das ist eine Studie, die will natürlich keiner machen. Deshalb gibt es hier in dem Sinn keinen echten Wirksamkeitsbeweis im klassischen Sinn, sondern man hat es so gemacht, man hat bei Tierexperimenten mit Affen, hat man die künstlich erst geimpft und dann künstlich infiziert. Diese Laboraffen, die müssen sich sowas leider gefallen lassen. Das ist natürlich kein so tolles Thema. Aber die hat man künstlich infiziert und dann hat man geschaut, mit welcher Impfdosis komme ich denn, wie viel Antikörper produziere ich da und ab welcher Antikörperkonzentration sind die Affen vor Infektion geschützt. Und da hatte man sozusagen eine Antikörperkonzentration, anhand der man wusste, aha, diese Konzentration dieser ganz bestimmten Antikörper, die schützt beim Affen vor Infektion. Und da weiß man aus Erfahrung, wie man das auf Menschen dann umrechnen kann und hat gesagt, wenn wir diese Konzentration von Antikörpern nach der Impfung sehen, dann behaupten wir einfach, dass die Menschen geschützt sind, ohne dass wir es wirklich ausprobiert haben. Das nennt man einen Surrogatmarker. Und diesen Surrogatmarker hat man eben verwendet für die Zulassung von Chikungunya-Impfstoffen, also speziell hier für den X-Impfstoff, der da in der Diskussion ist, was ich eigentlich in Ordnung finde. Das ist eine Virologie bei so nicht so häufigen Krankheiten gang und gäbe. Ist auch sauber gemacht worden, aber jetzt sagen die Amerikaner halt, die eben unter einer neuen Doktrin letztlich arbeiten mit Donald Trump und seinen Leuten, die sagen, ja, da fehlt der Nachweis der Wirksamkeit und so ein Surrogatmarker, das ist ja gar nichts. Und beim Impfstoff, der also nur Risiken hat und keine nachgewiesene Schutzwirkung, weg damit. Also so ist deren Policy jetzt im Moment. Und die Europäer sind halt dann noch bisher zumindest, wir wissen ja nicht, wie sich Europa politisch weiterentwickelt, aber bisher sind die Europäer so auf dem Standpunkt, dass sie sagen, naja, die normale Epidemiologie, wie man es die letzten Jahrzehnte gemacht hat, das hat immer funktioniert. Warum soll es da nicht funktionieren? Und so ein Surrogatmarker, das reicht uns aus.
Das ist aber auch spannend aus der Sicht von Pharmaunternehmen. in Sachen Herangehensweise, wenn es so ist, wie Sie beschreiben, Chikungunya-Virus eher schwierig zu behandeln, schwierige Zulassungsphase. Wenn man jetzt darauf schaut, wie das in Zukunft dann werden soll mit vergleichbaren Viren in vergleichbaren Situationen, was glauben Sie, was das für den Pharmamarkt bedeutet?
Oh, gute Frage. Das ist so in der pharmazeutischen Industrie, mit der habe ich wirklich mein Leben lang viel zu tun gehabt und immer natürlich aus der Perspektive des Mikrobiologen oder Virologen, immer aus der Perspektive dessen, der als Anwalt für die Patienten gesagt hat, wir brauchen doch Impfstoffe. Nicht nur als Anwalt für die Patienten, sondern es ist doch klar, dass man als Virologe dann Impfstoffe mal grundsätzlich haben will. Und die Pharmaindustrie ist schon seit vielen Jahren eigentlich so, dass sie sich sträubt, Impfstoffe gegen insbesondere seltenere Erkrankungen zu produzieren, aus 1000 Gründen. Man impft ja von vornherein Menschen, die gesund sind. Das heißt, die Anforderungen an so eine Impfung sind viel höher als an ein Therapeutikum, wo jemand schwer krank ist und sie müssen dem helfen. Und da ist es dann so, da gibt es dann natürlich die Gefahr von Schadensersatzansprüchen, die immer im Raum steht. Und dann sind viele von diesen Krankheiten halt nicht so häufig. Und dann die Verwendung des Impfstoffs hängt A, ganz stark davon ab, was halt dann die Impfkommissionen dieser Welt alle so empfehlen. Was nicht empfohlen wird, wird häufig nicht bezahlt oder und schon gleich gar nicht verwendet. Und auch so ein bisschen von der Befindlichkeit der Menschen. Ich meine, in den USA beobachtet man ja gerade ganz massiv, dass auch andere Impfstoffe kaum noch oder ganz stark zurückgehen, sage ich mal, dass Kinder viel weniger geimpft werden gegen Masern, Mumps, Röteln, Tetanus und so weiter, weil es so eine allgemeine Tendenz gibt, zu sagen, das ist alles Hexenwerk, was da von der Pharmaindustrie kommt. Und der aktuelle Gesundheitsminister unterstützt das ja leider auch. Sodass es aus Sicht der Hersteller natürlich ein hochriskantes Gebiet ist. Und da hat so ein bisschen geholfen, dass die Weltgesundheitsorganisation, auch die Bill und Melinda Gates Foundation, dann diese Impfstoffe bezahlt haben. Weil sonst, also wenn sie jetzt von so armen Ländern, wo diese Krankheiten ja dann eine große Rolle spielen, erwarten, dass die selber die Impfstoffe bezahlen, da kommen sie nie auf den grünen Zweig. Und deshalb ist es in der Tat genau, wie Sie sagen, wenn jetzt da der Markt so schwer kalkulierbar ist. Also im Moment der Hersteller von Xchik, Valneva, ein europäischer Hersteller, der überlegt sogar, ob er jetzt die Marktzulassung für USA, also den Antrag da überhaupt zurücknehmen soll. Also ganz weggeht vom Markt, dann wird es natürlich viel weniger Impfstoffforschung geben. Das ist ganz klar, das sind die Gesetze des Marktes und es ist sowieso so, dass das ein Bereich ist, wo man, wenn man mit Pharma-Managern spricht, eher so ein Kopfschütteln kriegt. Also das ist nicht das, womit man Geld verdient. Geld verdienen sie mit Potenzmitteln, mit Mitteln gegen Haarausfall oder mit Sachen, die gegen schwere Krebserkrankungen wirken oder sowas und am besten irgendwas, was man lebenslänglich nehmen muss. Da gab es ja auch noch diese schönen Spritzen, mit denen man jetzt sich schlank machen kann, ja. Sich richtig auf Diät zu setzen und ähnliches. Da verdienen sie richtig Knete mit, ja. Und oder was im Moment ja in Deutschland gerade in der Diskussion ist, seinerzeit das Medikament gegen Corona, das Therapeutikum gegen Corona, wo ja sehr viel eingekauft wurde vom Bund und wie man heute weiß, dann weiterverkauft wurde nach China offensichtlich. Apotheken sind ja da jetzt im Moment gerade auf der Anklagebank, weil sie das weitergereicht haben. Wenn man sieht, was da für Beträge über den Tisch gegangen sind, sowas rentiert sich, ja. Aber so ein Impfstoff für so die Armen dieser Welt oder dann noch so ein paar Leute in Süditalien, die vielleicht auch noch irgendwie sich impfen lassen wollen, das lohnt sich nicht und deshalb ist das ein Riesenproblem, dass das so auseinander diffundiert im Grunde genommen. Ich kann vielleicht so von der praktischen Seite noch was sagen. Und zwar, wenn jemand wirklich jetzt in der Po-Ebene zum Zelten fährt oder ähnliches, oder in Frankreich gibt es leider auch Regionen, wo die Chikungunya bekannt sind. Also muss man genau hinschauen, wirklich, was das aktuelle Geschehen ist, weil viele dieser Herde nach ein paar Wochen wieder verschwunden sind und dann kann man da bedenkenlos hingehen, weil wenn die Mücke niemanden findet, der infiziert ist, kann sie auch niemanden anstecken. Wenn man jetzt wirklich dahin will, es gibt noch einen zweiten Impfstoff, das ist ein sogenannter Totimpfstoff. Der wird von Bavaria Nordic, glaube ich, hergestellt. Der hat eine kürzere Schutzwirkung. Und da ist es so, das stört eigentlich für eine Reise nicht. Und der ist auch vielleicht nicht ganz so stark für ältere Patienten von der Schutzwirkung. Aber jetzt so für eine kurze Reise mal als Reisevorbeugung ist der eigentlich genauso gut, kann man sagen. Und da gibt's auch die Probleme mit den Nebenwirkungen nicht. Das heißt also, da würde ich dann der heißt Vimkunya, ist da der Name von dem Impfstoff. Da würde ich dann diesen sogenannten Totimpfstoff, der gentechnisch hergestellt wurde, aber eben keine vermehrungsfähigen Viruspartikel da drinnen hat, den würde ich dann einfach empfehlen und mir den X-Schick-Impfstoff, der sowieso eigentlich häufig jetzt etwas unangenehmer ist für den Patienten, naja, Patient sagt man da gar nicht, für den Probanden, für die Person, den muss man ja in dem Fall nicht unbedingt nehmen.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekules Gesundheitskompass. Ich habe wieder viel gelernt. Ein Wirtschaftstipp gab es auch noch hinterher. Vielen Dank dafür. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Ausgabe mit André Seifert an meiner Stelle. Und wir, Professor Kekule, hören uns in 4 Wochen. Bis dahin Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Bis dann, Frau Böttcher. Ciao.
Und wenn Sie noch Fragen oder Themenanregungen haben, dann gern her damit. Gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, wichtige Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Und wenn Sie diesen Podcast mögen, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle haben wir noch diesen Tipp für Sie.
Wenn der eigene Körper zur Hölle wird.
Mit 30 ist das halt wie so ein Schlag ins Gesicht, ne? Weil ich mit der Situation erstmal nicht so klar kam, habe ich mich in psychologische Behandlung begeben.
In neuen Podcast-Folgen spricht MDR aktuell alle 14 Tage über das Tabuthema Wechseljahre.
Interessanterweise sind Schlafstörungen bei einem Teil der Frauen das erste Symptom der Wechseljahre. Und es kann auch schon sehr früh losgehen. Da ist ja der Teufel los im Zwischenhirn.
Hormongesteuert.
Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Die 4. Staffel.
Jetzt neu in der ARD-Audiothek. MDR aktuell. Meine Nachrichten.
ARD.
MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.